Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Oh, wir, das hättet ihr erleben müssen. Wir haben gerade ein Medley gehört von Johannes. Es ist unglaublich. Weißt du, was der erzählt hat? Hab nichts mit Weihnachten zu tun. Aber er würde als nächstes gerne, dass Kalin für Zypern antritt. Damit ich komplett zufrieden bin.
Ich glaube, ja, das wäre doch deine Sache, oder? Kalin mit Zypern und die sind auf diese Dance-Nummern spezialisiert. Also ich glaube, das wäre was für sie.
Ja. Teaserst du ein Comeback von Kalin an?
Nein.
Im Heimatland?
Nein.
Okay.
Aber interessanter Punkt, der mir da eher eingefallen ist. Schreibt uns doch mal gerne, welchen Song oder welchen Künstler ihr von einem anderen Land hättet gerne produzieren lassen. Oder wie?
Um mehr Potenzial rauszuholen. Ja. Ah, oh, interessant, ja. Oh, mache ich jetzt nicht, weil ich wollte was einfach ja, anderes erzählen.
Das lassen wir mal in einer anderen Folge nochmal bearbeiten.
Jetzt müssen wir wieder weihnachtlich.
Genau. Ho, 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 ho. Ich hoffe, er hat einen schönen Nikolaus. Ich weiß gar nicht, für welches Datum wir es aufnehmen werden. Ich glaube, es ist der 8.
Es ist jetzt alles verschoben, Leute. Ihr habt ja sicherlich gemerkt, wir haben einen Tag Pause gemacht im Adventskalender, um über die großen, leider traurigen Neuigkeiten zu berichten. Ihr habt es ja alle schon mitbekommen, die ganzen Länder, die ausgestiegen sind und das ganze Chaos drumherum, sprechen wir heute nicht drüber, soll ja weihnachtlich bleiben, dürft aber gerne in unsere letzte Folge reinhören. Nein, wir packen heute das ESC-Paket weiter, ich weiß jetzt auch nicht, welches Datum ist.
Es müsste der 8. sein und die Weihnachtsfolge, in der wir auch was ins ESC-Päckchen packen vom 7., die kriegt ihr dann am nächsten Tag schon, die kriegt am Dienstag.
Das habe ich alles nicht verstanden, aber wir machen irgendwann zwei Folgen. Wenn der Junior ESC beginnt, damit das machen wir doch dann morgen, ne?
Genau, und da kriegt ihr dann direkt zwei Folgen und wir packen auch zwei Sachen in unser Päckchen. Dementsprechend ist die Folge nicht verloren, sondern nur verschoben.
Ja. Ich schenke jetzt was.
Was tust du denn jetzt ins Päckchen?
Also.
Lass mal sehen, ob ich das nicht gebrauchen kann.
Ja, aber du hast es doch auch schon. Ich habe es dir doch auch schon geschenkt.
Ah, dein Buch.
Ja. 12 Punkte für die Liebe, den neuesten ESC-Roman, Leute. Ich habe ja, habe ich auch noch gar nicht 700 Mal erwähnt im Podcast und auch noch gar nicht eine extra Podcast-Folge drüber
veröffentlicht. Nein, hat man gar nicht gemerkt, Bernhard.
Ja, nun, man muss auch Werbung machen und man muss dieses Buch nicht kaufen, zumindest einer von euch muss es nicht kaufen, alle anderen natürlich schon. Der Gewinner unseres ESC-Pakets bekommt mein Roman 12 Punkte für die Liebe, den packe ich hiermit zu allen anderen Süßigkeiten, Schönigkeiten, den No Angels und meinem Fischerhut in unser ESC-Paket. Ich glaube, wie ihr gewinnt, das wisst ihr mittlerweile. Ich sag nur, geht auf Instagram, da wisst ihr ja, wie es funktioniert. Müssen wir nicht mehr erklären, glaube ich.
Nee, ich glaube, sonst hört man die Folgen davor rein, da ist es auf jeden Fall erklärt.
Ja.
Bis zum 12. könnt ihr noch mitmachen.
Ja. Und bis dahin beschäftigen wir uns noch mit sehr, sehr viel ESC. Wir schließen aber heute die Reihe ab, in der wir gucken, was alles in den verschiedenen Jahrzehnten passiert ist. Wir kümmern uns heute noch um die 2010er. Dann kommen ja noch die 2020er, beziehungsweise wir befinden uns in dem Jahrzehnt. Das halten wir aber minimal bis ganz, ganz kurz.
Dafür müsst ihr einfach unsere sämtlichen Podcast-Folgen, die wir je aufgenommen haben, einmal nochmal komplett durchhören. Dann habt ihr einen guten Überblick darüber. Das ist auch nicht so zeitfressend.
Genau, denn im Oktober 2021 ging unser Podcast an den Start. Davor war er ausgefallen wegen Corona. Das heißt, wer jetzt ganz am Anfang, wir befinden uns gerade in Staffel 17 übrigens, wer ganz am Anfang anfängt, der weiß alles über die 2020er Jahre. Und wir können ganz in Ruhe anfangen in den 2010er Jahren.
Und wenn ihr das jetzt anfangen, könntet ihr bis Mai durch sein?
Das war keine Ahnung. Ja, das könnte sein.
Ja, also wenn ihr alles andere
wenn
nicht
ihr,
mehr
wenn
macht.
Ihr Johannes Monologe ein bisschen spult. Dann schon.
Oder ein Filter habt, wo ihr Bernhards falsche Altersangaben mit direkt ausblendet.
Ja, und vielleicht, ja. Ja. Ich sag da nichts mehr zu. Naja, 2010 war ich allerdings schon geboren, um jetzt mal einzusteigen, denn da hat die gute Lena Meyer-Landrut den ESC gewonnen. Wir steigen also in die 2010er mit dem riesigen Erfolgserlebnis für Deutschland ein.
Ja, und ich erinnere mich, wie froh du warst, dass Deutschland gewonnen hat tatsächlich. Das haben wir zusammen geguckt, bei mir im Wohnzimmer.
Ja.
Und ich erinnere mich noch, wir haben einen lustigen Abend gehabt und es war wirklich ein Erfolgserlebnis, weil man so als Deutscher immer nur gewohnt war, mäßige Platzierungen oder wenn, war es mal eine gute Platzierung, aber nie so dieses Siegergefühl hatten wir ja noch gar nicht erlebt. Da waren wir ja noch gar nicht geboren. Und für die Zeit war es auch ein sehr moderner Song. Also der passte wirklich gut. Lena war sehr erfrischend, sehr cool wirkend. Der ganze Auswahlprozess wirkte gut gemacht, modern gemacht für die damalige Zeit zumindest. Und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Man hat sich riesig gefreut.
Und es ist immer schön, wenn man merkt, ich bin gerade dabei, wenn ESC-Geschichte geschrieben wird. Nicole, da waren wir noch Quark im Schaufenster oder wie nennt man das? Das haben wir wirklich nicht miterlebt. Und das war ja das erste Mal, wo man so richtig gemerkt hat, hier passiert gerade etwas, das werden sich die Leute merken. Ist aber natürlich für die ESC-Geschichte an sich einfach nur ein normaler Sieg. Wir als Deutsche haben uns gefreut. Aber es gab natürlich andere Meilensteine, die passiert sind. Ich finde, bühnentechnisch hat sich ja in den 2010ern irgendwie alles nochmal geändert.
Ja, aber auch so von der ganzen Moderation und wie das Ganze angegangen worden ist. Für mich auch ein Riesen-Highlight, die Moderation vor allen Dingen von Anke Engelke in Düsseldorf. Ja. Dann ein Jahr später, 2011, oder auch 2012, der Sieg von Loreen. Das waren ja wirklich so Meilensteine. Ich weiß noch, Bernhard war sich so sicher. Ich kannte die ganzen anderen Songs nicht. Und er fing irgendwann schon an, ich glaube im April, zu sagen, Schweden gewinnt dies Jahr den ESC. Wettest du gegen mich? Du kriegst alle anderen Songs, ich krieg Schweden. Und ich, sehr blauäugig, kannte den Song aus Schweden noch gar nicht. Ich habe gesagt, natürlich nehme ich an.
Ja, aber das war, also natürlich war das so ein Überlied und das ist natürlich auch eine Gay-Hymne. Das hat mich sofort abgeholt. Aber Gott sei Dank hat es halt auch die Hauptzielgruppe halt eben auch abgeholt. Ich habe aber auch getippt, Zypern wird Zweiter mit La La Love.
Ja.
Aber lag ich schon wieder komplett
an. Ist aber auch ein ESC-Klassiker geworden.
Zumindest für uns.
Und für uns das letzte Jahr, was wir nicht zusammen geguckt haben, ne?
Genau, ich war in Berlin zum Public Viewing. Ach, wir verstricken uns in so süße kleine Art. Da müssen wir noch mal eine extra Folge drüber machen, wie wir es selber erlebt haben.
Ja, aber auf jeden Fall entwickelte sich da was. Also man merkte, es wird sehr Europop-lastig, gerade am Anfang des Jahrzehnts.
Und individueller. Also jedes Land hat seinen eigenen ESC kreiert, während man ja sonst immer schöne ESCs hatte, wie ich das wahrgenommen habe, aber immer nach so einem bestimmten Raster, nach einem bestimmten Muster, nach einem bestimmten Anspruch. Und da haben sich die Länder getraut. Da war Deutschland natürlich auch Vorreiter. Egal ob Bühne oder Moderation oder Abläufe, das individueller zu gestalten.
Ja, und das konnte man dann sowohl von Bühne als auch Moderation dann schon erkennen, automatisch, aus welchem Land kommt das Ganze denn jetzt gerade. Und man muss auch sagen, es war einfach eine Hochzeit von Schweden. Also da waren Vorentscheide alleine in Schweden dabei in den 10er Jahren, wo man gedacht hätte, ja, wenn die nur 5, 6 Songs davon schicken, die würden alle unter die Top 10 kommen, egal für welches Land. Da war so eine Qualität dabei. Und was sie da auf die Bühne gezaubert haben, auch mit dem Sieg von Monselma Löw, das war ja keine Überraschung. Auch Loreens Sieg, das waren keine Überraschungen mehr. Das waren einfach die besten Songs, Schrägstrich auch Auftritte, die einfach dabei gewesen sind. Diese Bühne alleine in Wien, genial war das Ganze.
ESC in Perfektion. Und um nochmal eben darauf zurückzukommen, wie sich der ESC entwickelt hat. Wir hatten, wenn ich mir jetzt so eine Timeline vorstelle, wir hatten natürlich Loreen, ESC-Geschichte geschrieben. Dann hatten wir Conchita Wurst 2014. Und dann hatten wir die Anpassung des Voting-Systems. Das hat ja auch in diesem Jahrzehnt stattgefunden. Ja. Und zwar tatsächlich vor 10 Jahren schon, wo man das erste Mal sich traute, weil es ja auch in Schweden passiert. Schweden hat ja auch nicht nur für gute Beiträge, sondern auch für viel Revolution gesorgt. Revolution!
Ja, der war es wohl nicht.
Nein, aber fiel mir gerade ein. Dort hat man das erste Mal 2016 das Voting gesplittet. Damals noch anders, als wir das jetzt kennen. Man hat tatsächlich erst die 12 Punkte der Juries eingesackt und dann hat man das Ergebnis aufgedröselt, aber von den Punkten aufsteigend. Also man, im Moment ist das ja so, dass man mit dem untersten Land anfängt, was die wenigsten Punkte der Jury bekommen hat. Damals hat man aber noch begonnen mit dem Land, was die wenigsten Punkte im Televoting bekommen hat, was ja nicht immer oder eigentlich nie das Land ist, was die wenigsten Punkte der Jury bekommt. Dadurch hat man schon mehr Spannung in den Contest gebracht, hat das aber nachher noch ein bisschen gedreht, indem man das dann noch verfeinert hat.
Ja, war schon ein interessantes System. Und auch irgendwo eine Neuerung und hält es halt auch länger spannend, weil man ja in den letzten Jahren, gerade wenn man jetzt auf das letzte Jahrzehnt auch mit Rybaks Sieg zurückblickt, wenn man den Sieg von Lena hat, der relativ ungefährdet gewesen ist, den Durchmarsch von Selma Löw, Lorraine, das waren ja keine Sieger, die jetzt sehr spannend gewesen sind.
Nee, oder auch, dass man teilweise, ich erinnere mich, das war, als Conchita gewonnen hat, hat man drei Länder gar nicht mehr die Punkte geben lassen, weil schon klar war, Österreich hat gewonnen, und dann hat man schon gefeiert, und das ist natürlich dann auch nicht wertschätzend den Ländern gegenüber, die sich gerne noch die 2 Minuten im Greenscreen ein schönes Kleidchen da angezogen haben und sich präsentieren wollen.
Kann ich aber auch verstehen, irgendwo gerade auch der Zuschauer, der vielleicht, nachdem die Musik gelaufen ist, jetzt die ganze Zeit sich durch den ein oder anderen Halbzeit-Act gequält hat, der in den Jahren ja auch sehr unterschiedlich gut gewesen ist, der möchte vielleicht seinen Interpreten, der ausgewählt worden ist, zumindest noch mal einmal sehen und gucken, oh, freut er sich oder ich leide ein bisschen mit und sonst was. Und es hat halt auch, wie du sagst, was mit Respekt zu tun den Künstlern gegenüber und den Ländern.
Wäre das nicht passiert, diese Revolution des Votings, hätte man sich das nicht getraut? Ich weiß noch, wie komisch wir das am Anfang fanden. Hätte man sich das nicht getraut, wäre der ESC ja vielleicht auch ein bisschen unspektakulär geworden.
Ja, ich glaube auch. Das System war veraltet, glaube ich einfach. Weil dieses Voting-System hatte ja nicht mehr so diese Spannung, die es vielleicht früher mal gehabt hat, weil man häufig ja auch diesen einen Übersong gehabt hat. Und oder dass es so deutlich gewesen ist. Und ich glaube, dass das einfach nochmal mehr Spannungsbogen hatte und man nicht einfach sagen konnte, ja, guck mal, ich habe jetzt die ersten 10 Punktevergaben gesehen oder 15 maximal. Jetzt weiß ich, wer gewinnt, ich kann ausschalten.
Und man hat letztendlich eben auch die Möglichkeit, nochmal ganz deutlich zu zeigen, die Jury kann sich nicht hinter den 12 Punkten verstecken, die man nicht aufdröselt oder erst 3 Tage später, wenn es sowieso keinen mehr interessiert, sondern die Jury muss ganz deutlich sagen, wem vergibt sie 12 Punkte, und das gibt auch nochmal einen anderen Druck auf eine professionelle Jury, die ja doch oft auch in der Kritik steht. Und so muss man schon die Karten offenlegen in der Live-Show.
Genau. Und man muss sich dann jedes Jahr aufs Neue sagen lassen, dass man Nachbarschaftsvoting betreibt. Da haben wir etliche Länder, die das weiterhin tun.
Denen das auch egal ist.
Genau, denen ist das egal. Ist auch egal, welche Qualität das andere Land schickt. Ja. Die kriegen einfach die Punkte von der Jury. Es ist jedes Mal halt deren Geschmack. Aber so ist es zumindest ein klares Zeichen irgendwo. Ja, ihr habt eigentlich nicht fair abgestimmt. Das sehen wir aber alle zumindest.
Aber das kritisieren immer nur Länder wie wir, die halt keinen haben, der es mit einem macht.
Ja, vielleicht sollten wir irgendwie nochmal Briefe schreiben oder sowas.
Ja, man muss sich doch auch mal verbünden. Gerade jetzt, wo Österreich der Gastgeber ist.
Naja. Hallo, liebe Österreicher. Nee, das ist geschichtlich nicht gut, Bernhard.
Okay, lassen wir das.
Nein.
Lassen wir das. Das sind ja die großen Meilensteine. Wir müssen noch nicht mal über Corona sprechen, weil Corona schon im nächsten Jahrzehnt war. Wir Glücklichen, das ist doch toll. Jetzt haben wir immer in den letzten Folgen auch geguckt, welche Länder waren am erfolgreichsten. Ich glaube, Schweden, brauchen wir nicht rumraten. Schweden hat richtig abgeräumt.
Ja. Dänemark war noch erfolgreich Anfang der Jahrzehnte.
Ja, aber nur einmal zufällig.
Ja, aber immerhin.
Denn Deutschland war ja auch erfolgreich. Ja. Einmal zufällig.
Österreich gewann zum letzten Mal den Eurovision Song Contest mit Conchita.
Ja.
Muss man sagen, die haben gar nicht so eine lange Spanne gehabt jetzt, ne?
Das stimmt. Ich könnte dir eher 1000 Länder aufzählen, die richtig schlecht waren. Aber natürlich, Russland war auch noch ganz, ganz populär.
Aserbaidschan, die war ein richtiges Powerhouse Anfang der 10er Jahre, 2011 gewonnen in Düsseldorf. Tolle Ballade immer noch.
Also halten wir fest, Schweden, Aserbaidschan, Russland. Ja klar, die singen den Omis.
Ja.
Am Backofen.
Come on and dance. Da, 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 da. Ja, Armenien war auch immer noch eine große Nummer. Die hatten auch immer wieder Songs dabei. Also die waren auf jeden Fall deutlich stärker, Aserbaidschan als auch Armenien. So sehr sie beide ja nicht mögen, so ähnlich ist es. Die Zeit, die beste Zeit, die sie gehabt haben, ist dort gewesen.
Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Und ich finde, natürlich nicht am erfolgreichsten, aber Frankreich hat sich so ein bisschen auch revolutioniert Mitte der 2010er Jahre. Da hat man echt angefangen, sich so ein bisschen aufzubauen und auf moderne französische Musik. Das war ja Anfang der 2010er, war das noch klassischer Chanson.
Ja, und die waren ungefähr so erfolgreich wie Deutschland.
Ja.
Also heute.
Und dann in der Mitte kam dann irgendwie Amir, Ich finde so, ab da ging es auch mit Frankreich wieder in die richtige Richtung. Die haben sich ja jetzt auch wirklich was aufgebaut.
Ja, sie hatten zumindest immer irgendwelche Qualität am Start. Also ja. Es war nicht der letzte Mist, den sie geschickt haben oder irgendwas, was so komplett aus der Zeit gefallen war, was keinem gefallen hat. Manchmal war es vielleicht zu sehr Nische, muss man auch sagen. Aber es war trotzdem immer Qualität. Und ich glaube, das ist halt immer so eine wichtige Sache. Du musst nicht jedes Jahr den Geschmack treffen, du musst nur jedes Jahr Qualität schicken. Dann kannst du für dich selber zufrieden sein. Und das hat Frankreich geschafft tatsächlich. Was Deutschland so ein bisschen im Laufe der 10er Jahre dann abhanden ging. Da wurde es leider meist nicht besser.
Naja, okay. Jetzt kommen wir zur Kategorie Personen und Songs aus den 2010ern. Das kommt ja... Ja, manchmal kommt das so beides auf einmal. Also, ja. Okay, ich würde jetzt eher als Person würde ich Montzelmalöw sagen, mehr als Song, glaube ich. Ich glaube, der hat auch so im Nachhinein eher mit seiner Person den ESC geprägt als mit dem Song.
Ja, ich denke auch. Klar, aktuell mit kontroversem Hintergrund und sonst was, aber ich glaube schon, dass man sagen kann, dass er den ESC gerade in den 10er Jahren, es gab ja keinen ESC, wo er dann nicht in Bild oder tatsächlich auf der Bühne zu sehen war, dann in den nächsten Jahren nach seinem Sieg. Heroes war ein ordentlicher Song.
Ich finde, da ist eher die Performance.
Die Performance auch. Und seine Ausstrahlung auf der Bühne und sowas.
Ja,
das
und
war
die Lederhose.
Halt schon, die Lederhose. Das war halt schon gigantisch gut. Dadurch hat es das Ganze geprägt, aber du hattest halt viele prägende Personen, auch Loreen zum Beispiel, mit Logan ja einzigste Person, die den ESC zweimal gewinnen
das
konnte.
Das wussten wir in den 2010ern noch nicht.
Nee,
das
muss
man dazu sagen.
Ja,
obwohl,
aber
wir haben es schon vermutet, dass es irgendwann mal, also ich habe es schon vermutet, dass es irgendwann mal passiert.
Ja, wir dachten das aber bei Statements auch schon. Ja, anderes Thema, aber Loreen war auch schon eine Persönlichkeit, die sehr interessant war, weil so anders in irgendeiner Form, so androgyn in irgendeiner Form, aber auch so unnahbar, aber trotzdem sympathisch dabei. Und so ein bisschen mysteriös im Gesamten. Das war auch schon eine prägende Figur, aber auch ihr Song ist für mich weiterhin der Überhit des Eurovision Song Contests dieser moderneren Zeit. Was Waterloo in den 70ern war, ist Euphoria, denke ich, in den 2000ern.
Und wenn ich da noch eine Person ergänzen müsste, dann nehmen wir doch vielleicht eine, die nie als Künstlerin auf der Bühne gestanden hat und gesungen. Also gesungen hat sie schon, aber sie ist nie als Kandidatin in den Wettbewerb gegangen, sondern als Moderatorin. Petra Mede, 2013 und 2016 hat sie den ESC moderiert. Und ich finde, die ist auch eine extrem prägende Person des ESC, weil... Ich glaube, die hat auch in Sachen Moderation nochmal Maßstäbe gesetzt, die andere Länder versucht haben, zumindest auch umzusetzen.
Ja, es ist nie so gut gelungen, wie Mede es konnte, aber einige kamen nah dran.
Ja, und die ist über ihre Moderation hinaus, ähnlich wie Montzelmalöw, auch immer Teil anderer Veranstaltungen geblieben, weil sie sich so eingeprägt hat. Und man hatte immer, finde ich, in den 2010ern durch solche Menschen auch einen roten Faden. Also, dass der ESC eigentlich kein Film war, sondern eine Serie.
Ja, das stimmt. Da ist ja auch manchmal so die Diskussion, ich glaube, wir haben mal im Podcast drüber gesprochen, ob man sowas denn auch als Moderation gerne hätte. Wenn du jemanden gefunden hast, der so beliebt und so gut ist, ob man so jemanden immer dabei hat.
Aber stell dir mal vor, du findest die nicht gut, weil stell dir mal vor, du hast die. Das gibt es ja auch Leute, die einfach gar nicht gut und gar nicht lustig finden. Die haben ja nie die Chance, jedes Jahr jemand Neues kennenzulernen. Und sonst hätten wir zum Beispiel auch nie die großartige Moderation von Hazel Brugger gesehen, die ja ganz offiziell jetzt auch da mit einem Preis dafür ausgezeichnet wurde. Mit dem Comedy-Preis.
Das stimmt, das stimmt. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, so häufig wie Schweden gewinnt im Laufe der 2000er Jahre, hat man Mede ja auch nicht nur einmal gesehen.
Und ich bin mir auch sicher, wir werden sie noch ein paar Mal sehen. Aber dann, da rutschen wir schon fast in die Saison 2026. Wurden ja schon Melodiefestivalen-Teilnehmende bekannt gegeben. Mhm. Ach, freue ich mich auf die neue Saison. Wir schließen jetzt aber erstmal die 2010er ab und zwar mit den schönsten Songs. Sag mal deine drei Songs, die diese Periode beschreiben. Ruhig auch individuell.
Ruhig auch individuell. Also ja, Euphoria natürlich. Hatten wir ja schon genannt.
Ja.
Goodbye to Yesterday von Elina Born und Stig Reste. Ist einer meiner Favorites. Sag du mal einen.
Fuego. Für alle, die hier die Hoffnung hatten, ich würde es nicht erwähnen. Für mich ist es Eleni Forera mit Fuego. Habe ich riesig gefeiert. Ich finde auch, Netta mit Toy hat die Individualität der Musik extrem geprägt und es war extrem unterhaltsam, weil tatsächlich auch das da nochmal bewiesen wurde, es gibt tatsächlich auch noch Musikrichtungen und Menschen, die, deren Stereotypen wir noch nicht beim ESC hatten und das fand ich groß. Damit meine ich jetzt nicht Eleni Forera, sondern damit Netta. Ja. Lena würde ich natürlich auch nennen, mit hier Satellite auf jeden Fall.
Ich muss sagen, ich fand die Slavic Girls auch sehr gut. Ja. Das war ein toller Auftritt.
Yes. Rise Like a Phoenix, ja, finde ich, ist eine riesige Hymne und es ist auch ein richtig qualitativ gutes Stück Musik, finde ich.
Ja, also für mich war das immer so, als ich den erstmal gehört habe, da stehe ich bis heute zu, das ist so dieser Bond-Song, der irgendwie nicht bei James Bond gelandet ist, weil ich finde, der wäre thematisch und sonst was passend.
Und vom Sohn von Rolf Zukowski geschrieben. Das finde ich einfach... So ein tolles Gesamtpaket und niemand hätte gedacht, dass Conchita Wurst das so grandios singen würde.
Ja, und vor allen Dingen war sie ja noch kein Jahr davor in so einer RTL-Trash-Show bei White Girls. Also ich glaube, so den Erfolg, den hätte ihr keiner zugetraut.
Nein. Okay, dann einigen wir uns doch auf Euphoria, Rise Like a Phoenix und Fuego. Ich höre keinen Widerspruch.
Nein, Top. Es sind alles tolle Songs.
Ja, muss man wirklich sagen. Und es gibt ganz viele, die wir jetzt vergessen haben, die auch damals unsere großen Favoriten waren. Cascada mit, ach.
mit Euphoria 3.0. Nein.
Oh, mit so fies. Naja.
Das war ja damals die Kritik des Ganzen. Es war eigentlich toll vorgetragen. Glorious war das.
Ja.
Bis heute immer noch ein sehr gern gehörter Song.
Ja, da gehe ich auch immer noch drauf ab.
Mhm.
Schön. Johannes, wir haben es geschafft. Wir sind die ESC-Geschichte durchgegangen. Wie gesagt, die 2020er kann man in über 300 Folgen genießen, wenn man Fan unseres Podcasts wird oder natürlich schon ist. Wir haben das erste Drittel unseres Podcasts abgeschlossen, die Geschichte des ESC. Jetzt sind wir alle auf dem gleichen Informationsstand. Ich muss auch noch Fake News korrigieren, muss ich aber in der nächsten Folge machen.
Ja?
Nee, nicht wir, das war ganz klar ich. Also. Deine Informationen kommen ja später noch. Du erzählst uns ja auch noch was über die Geschichte von Österreich. Aber ab morgen machen wir erstmal weiter mit dem Junior-ESC. Der steht in den Startlöchern.
Ja.
Der ist am nächsten Wochenende. Und wir machen das, wie wir es traditionell immer machen. Wir reden ein bisschen über den Junior-ESC und machen dann Mini-Song-Checks und gucken mal, welches Lied wird den Junior-ESC gewinnen.
Und wir werden euch es wie jedes Jahr falsch vorhersagen.
Ja, weil im Junior-ESC, muss man auch sagen, sind wir überhaupt nicht gut bewandelt und da können wir auch nur raten.
Das ist eher unser eigener Geschmack.
Aber meine drei Favoriten kann ich jetzt schon verraten, weil das sind die, die eigentlich immer gewinnen.
Ja, aber das solltest du jetzt nicht.
Ach so.
Dafür müsst ihr die Folgen dann hören. Da packen wir auch unser Adventskalender-Päckchen weiter. Bernhards Buch verstauen wir jetzt gut, dass das bei einem
Verstauben?
Verstauen.
Ach so, ich habe verstauben verstanden.
Verstauen wir jetzt gut.
Verstauben wir jetzt mal gut.
Wir können doch noch ein bisschen Staub hier drauf. Ich gehe gleich nochmal und hole mit meiner Krücke aus den Ecken, da unter den Schränken gehe ich einmal lang und dann mache ich den Staub
Wenn
da drauf.
Wenn du das nicht liest, musst du mir 12,99 geben. So viel kostet das nämlich bei Amazon. Kommt auch noch vor Weihnachten an. So, Werbung hätte ich auch gemacht. Jetzt können wir uns verabschieden.
Schaut bei TikTok vorbei.
Oder bei Instagram.
Oder bei YouTube. Und bis dahin.
Auf Wiederhören. Ha 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 ha!